Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle, die ich noch nicht begrüßen konnte. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt bei dem wunderschönen Wetter. Und bei uns ist schön warm, oder? Friert jemand? Jetzt sind die Fenster wieder zu, gell? Passt. Gut. Gar nicht so einfach. Natürlich, Gemeinde ist im Wandel und man hat neue Gesichter, manche alte nicht mehr. So nach 20 Jahren immer noch mal zu finden, was vielleicht den einen oder anderen hier im Ofen vorlockt, das ist wirklich nicht so easy. Und das Thema für heute ist auch kein ganz unbekanntes. Mal schauen, ob es trotzdem dein Herz erwärmen kann. Jetzt habe ich meinen Präsenter, den habe ich doch glatt liegen lassen. Ah, hast du denn? Was doch denkst du? On-off, das ist ganz wichtig. Gut, das Thema lautet Mein Auftrag. Mein Auftrag ist? Das Thema finde ich insofern relevant, weil ich kann euch sagen, dass ich vom Dienst her weiß, nicht nur hier, sondern auch wenn ich unterwegs bin, auch ganz gezielt auf der Leitertagung, wo ja lauter Hochkaräter sitzen, sprich Pastoren, Leiter, Älteste, Leute im Vorstand, stellten sich immer wieder die Frage, was ist eigentlich mein Auftrag hier? Was will Jesus von mir, außerdem, dass ich jetzt der Arbeit nachgehe, dass nach meiner Familie schaue? Hat Jesus was Spezielles für mich? Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe ein nettes Zitat gelesen, ich kriege es nur so von der Spur her, wurde ich es heute Morgen nochmal daran erinnern, wollte es aufschreiben, hast vergessen, man wird halt älter, gell. Von G.S. Lewis, er hat gesagt, wenn mich alles, was ich so mache, eigentlich auch die, wo Freude mache, nicht mit einer bleibenden Freude erfüllt, dann ist es ein Zeichen, dass ich nicht für diese Erde geschaffen bin, dass ich für die Ewigkeit geschaffen bin. Also beim Auftrag geht es jetzt nicht in erster Linie darum, was für einen Job mache ich, das ist sicher auch wichtig, sondern was macht mich vielleicht ganz speziell aus? Was kann ich womöglich so gut wie kein anderer, wo möchte Gott mich haben, wo möchte Gott mich speziell gebrauchen? Und ich habe eine Stelle, die fängt ganz weit vorne an. Ganz weit vorne, wo jemand in einer Krise war. Und dem Jesus zunächst mal sagt, was das Allerwichtigste ist. Wie heißt der? Nein. Schön, dass du mal was hast. Schau, gemeint, das war jetzt wirklich schwierig, es war keine sehr konkrete Frage. Wer könnte das gewesen sein? Da war eine echte Krise unter den Jüngern. Oh, ja, Jünger, das kann gar nicht. Oh, Sammy, du hast auch mal was. Es ist echt beruhigend, Mensch. Keiner weiß alles, außer einem, gell? Na, den haben wir ja schon, den haben wir schon abgehakt. Thomas. Der hat ja oft so einen Beinamen, gell? Der Zweifler oder der ungläubige Thomas, was für ein Ehrentitel. Wer möchte so heißen? Vielleicht gibt es den Namen deswegen so wenig, keine Ahnung. Ich lese einen Text aus im Johannesevangelium, nur da finden wir diese Begebenheiten. Da heißt es, die anderen Jünger, also die 11 beziehungsweise 10, Judas gab es ja auch schon immer, erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. 10 Jünger sagen ihm, beim zweiten Kommen in den verschlossenen Raum von Jesus, wir haben den Herrn gesehen. Und dann sagt Thomas zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln in seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nichts. Uns muss klar sein, der will jetzt nicht die Hände in die Wunden legen vom Toten. Ja? Er möchte Jesus lebend sehen. Er sagt, nachdem ich hier jemand, meinen Meister und Freund, regelrecht krepieren habe sehen, foltern, sterben habe sehen, gefoltert, sterben habe sehen, möchte ich erst mal sehen, ob sowas möglich ist. Vater, ich danke dir für dein Wort. Du möchtest dieses Wort, diese Begebenheit für uns lebendig machen. Du weißt, wo wir stehen, du weißt, wo unser Glaubenspegel ist. wie weit er geht, wo es läuft, wo es nicht läuft. Und du möchtest uns da begegnen, wo wir stehen, auch mit unseren Fragen und Zweifeln. Und darum bete ich, Herr, dass dein Wort kommt, ganz individuell. Du weißt, was jede Person für jeden Einzelnen ganz individuell wichtig ist. Das setze du frei, Herr, und schenk du Gnade beim Austeilen, aber bitte auch beim Hören deines Wortes. Und lass uns mit den Ohren der Herzen hören, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das allererste, unser allererster Auftrag ist, zu glauben, dass Jesus lebt, wahrer Gott ist. Und ich sagte, ja gut, das haben wir auch schon mal gehört. Ich hatte es trotzdem sehr stark auf dem Herzen, das hier und heute nochmal zu sagen. Dass wir es wirklich glauben, dass Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern wahrer Gott ist. Final, Jesus kommt dann wieder in diesen Raum, wo sie sich absperren zum zweiten Mal. Also nochmal, nachdem er schon da war und sie erlebt haben, er ist da, treffen sie sich wieder im verschlossenen Raum, wieder voller Angst. Wieder kommt er und sagt, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Er kommt und er spricht Thomas an und er weiß, was Thomas bewegt, wo seine Zweifel sind. Und er nimmt seine Hand und lässt ihn betasten, die Seite, wo sie ihm den Speer reingehiebt haben, wo es das Wasser aus dem Bauch schoss. Das ist typisch bei diesem Tod, dass eben Wasser in den Bauchraum schießt, Aszites, die Hände in die Hände zeigt und seine Hände reinlegen lässt. Und nachdem Thomas es erlebt hat, sagt er, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und da scheiden sich ganz viele Geister. Jesus war für viele auf der Erde. Das bestreiten ganz wenig. Und einige können auch nur irgendwie mitgehen, dass es ja sein könnte, dass man ja, dass der irgendwie, weil er ja ein guter Mensch war, jetzt bei Gott ist. Aber dass er Gott ist, das ist schon für Leute, die an sich christlich unterwegs sind, zum Beispiel Zeugen Jehovas, ein großes Fragezeichen, beziehungsweise es wird regelrecht abgelehnt. Es wird regelrecht abgelehnt. Für Mohammedaner sowieso, da ist Christus ein Prophet und halt so einer weit unter Mohammed, ja. Aber wer ist Jesus für mich? Ist er mein Gott? Im ersten Johannesbrief heißt es, wir wissen. Johannes, der Lieblingsjünger, der Jünger, der erkannte, dass er ihn so lieb hat. Um das geht's. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Da können noch viele mit. Und jetzt kommt's. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Ja, das geht ja auch noch. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Er ist der wahre Gott. Wir können Gott und Christus nicht trennen, das geht nicht. Die Dreieinigkeit zu erklären ist schwierig, aber sie zu zerlegen ist noch schwieriger. Er ist wahrer Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Johannes sagt, er ist der wahre Gott und das Leben, das ewige Leben. Könnt ihr in verschiedenen Bibelübersetzungen nachlesen. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich erkennt, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Ich bete, dass wir auch eins sind. Wir sind eins. Kann man nicht trennen. Also, der erste Auftrag an uns alle, und da kommen wir manchmal auch ins Trudeln, mit gewissen Gegebenheiten, verstehen wir es vielleicht nicht, ist er da, wo ist er jetzt, ist er mein Gott, ist er für mich da, hilft er mir, er ist dein Gott, er will es sein. Und er möchte dir auch da helfen, wo du Zweifel hast. Man kann sich ja jetzt die Frage stellen, ich habe es auch vor an Ostern nochmal erwähnt, warum zeigt er sich uns nicht? Wir haben ihn nicht lebend, wir haben ihn vor allem nicht sterbend gesehen. Aber Jesus weiß, wo du und ich unsere Zweifel haben. Er weiß, wo du vielleicht überfordert bist, ihn als den wahren Gott zu erkennen und anzunehmen. Das weiß er. Und du darfst darauf vertrauen. Auch wenn dir viele schon gesagt haben, du, Jesus lebt, er ist für dich da, er möchte in deinem Leben, in deine Seele einziehen. Wenn du da Zweifel hast, vertraue drauf, er will dir begegnen. Wer mich sucht, der wird mich finden, von dem werde ich mich finden lassen. Also, Punkt 1 ist zu glauben, dass er wahrer Gott ist. Aber es geht ja darum, was möchte denn Gott von mir? Übrigens, ich habe noch einen Punkt vergessen bei dem Thomas, der man ja, wie gesagt, als einen ungläubigen Thomas deklariert. So ganz ohne Glauben war der gute Mann nicht. An anderer Stelle hat er gesagt, als Jesus mit ihnen nach Bethanien, das ist in der Nähe von Jerusalem, eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt, geht, um Lazarus zu begegnen. Und sie sagen, der ist doch schon tot. Und Jesus sagt, ja, der schläft nur. Was? Der schläft nur? Nein, er ist gestorben. Aber wir gehen trotzdem hin und sagt, Thomas, komm, lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Er ist davon ausgegangen, dass das, was sie mit Lazarus und mit anderen gemacht haben, dass wenn sie jetzt nach Jerusalem gehen, und es war ja auch so, dass letztendlich Jesus in Jerusalem gekreuzigt worden ist, wenn wir da hingehen, in diesen Highspot, in dieses Zentrum der Pharisäerschaft, da wird uns nichts anderes als der Tod erwarten, aber ich gehe mit. Also so ganz unglaublich war dieser Thomas nicht. Es war ein echter Nachfolger, der bereit war und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Wenn Menschen jünger, wenn sie übers Maß hinausgeschossen sind und sich mehr zugetraut haben, als sie dachten, hat sie Jesus immer runtergeholt. Ja, ja, Petrus, du nicht, du anders als alle anderen, noch ehe der Hahn kräht. Also er hat sie immer wieder runtergeholt. Er widerspricht Thomas nicht. Er hat gesehen, dieser Mann, er meint es wirklich ernst, mir nachzufolgen. Es war nur sein Problem, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass jemand, der so hingerichtet wird, nachher wieder dasteht. Also das nur so am Rand. So, zuhören, abwerten, abwarten. Ich glaube, das ist was, das fällt uns unendlich leicht. Zuhören und abwarten. Im Lukas-Evangelium, übrigens die Begebenheit beide, wo sie in den Räumen sind und Jesus ihnen begegnet, steht nur im Johannes-Evangelium. Diese Passage kommt aus dem, Offenbarung 3,8, steht im Lukas-Kapitel, Kapitel 24. So ist, wenn man Folien überschreibt, sorry. Da heißt Jesus, nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Jesus war es ganz wichtig, obwohl sie ihn gesehen haben, er sich sogar laut Johannes mal angehaucht hat und gesagt hat, wenn man die Sünden vergibt, sind sie vergeben, wenn man sie behaltet, sind sie behalten. Und trotzdem sagt er, hey, ich will euch für das, was ich mit euch vorhabe, weil wenn wir die Geschichte angucken, sehen wir genau das, dass nachdem die Jünger den Heiligen Geist Pfingsten empfangen haben, dass sie unterwegs waren. Sie trafen sich in den Häusern, verharrten in der Apostellehre beim Brechen des Brotes und so weiter. Sie waren unterwegs. Aber er sagt, hey, warte, bis du Power hast von oben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht weißt, was Gott mit dir im Moment oder vielleicht auch, wenn du irgendwie spürst, es ist was Neues dran, nicht genau weißt, was Sache ist. Dann bleib dran im Gespräch mit ihm. Und an der Stelle muss und will ich auch mal sagen, nicht alles muss erst nochmal gehört werden, denn es wurde bereits in aller Klarheit gesagt. Und nicht nur von oben, sondern vom Heiligen Geist gewisse Dinge. Es gibt Dinge, die sind einfach auch biblisch klar fundamentiert und vermittelt. Wir haben die Jahreslosung. Alles aber geschehe in Liebe. Brauchst du den Herrn nicht fragen, ob dir dein Bruder, deiner Schwester mal kräftige Einreibung oder sonstige Salbung verpassen solltest. Kopfwäsche oder sowas. Die Bibel spricht von Fußwaschung. Vergebung. Ja, soll ich dem Kanni das wirklich vergeben? Das steht doch eindeutig drin, dass wir vergeben. Das ist jedem sein Auftrag, ist zu vergeben. Oder haben wir da ein Problem? Finanzen. Dienst an den Armen. Ist klar verifiziert. Gib dem, der es wirklich braucht. So in die Sprüche. Und so ist in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Brauchen wir auch nicht fragen, ob wir, wenn wir uns, wer ist mein Nächster, ja? Wer ist es mein Nächster? Ja, der, wo vor dir liegt, der verletzte Samariter, hat er, wo der barmherzige Samariter sieht, Mensch, ich bin der, der jetzt helfen kann. Die anderen sind vorbeigelaufen. Fürs Reich Gottes, im Alten Testament die Tempelabgaben und Hebopfer. Bei Finanzen ist auch klar verifiziert, was unser Auftrag ist. Wir können nur maximal fragen, wie viel und wohin. Aber es ist eigentlich klar ausgedrückt. Eine nette Parabel gelesen, falscher Wein an einer Hochzeit soll gefeiert werden. Wer möchte heiraten? Ich wäre auch kein guter Tipp jetzt, was da kommt. An einer Hochzeit soll gefeiert werden und es ist eine ganz arme Gegend, eine arme Region, ein armes Land, arme Leute und auch die Kundschaft, also sprich die kommen, sind alle bettelarm, haben alle wenig, aber trotzdem soll kräftig gefeiert werden. Und sie sagen, Mensch, am besten ist doch jeder bringt was mit, wir können die Hochzeit nicht stemmen, aber wenn jeder doch ein Fläschle Wein mitbringt. Und damit sich keiner schämen muss, weil vielleicht sein Wein ein bisschen süß oder sauer oder bitter oder was sonst was, oder gallig oder was, bringt jeder sein Fläschchen mit und es wird alles in ein Fass erklärt. Da schüttelt der Schwab bloß der Kopf, gell? So eine Mixtur, du. Aber gut. Und jeder kommt und leert da kräftig rein. Und als dann die Diener kommen und schöpfen, kommt nur Wasser raus. Es hat sich jeder denkt, wenn doch ich da Fläschle Wasser, ich habe doch eh nichts. Ich bin doch die ärmste S.AU hier. Wenn doch ich bloß eine Fläschle Wasser nein, ja. Wem soll das auffallen? Aber so hat halt jeder denkt. Teamarbeit ist, wenn es der andere macht. Partnerschaft ist von der Partnerschaft. Ne? Jesus sagt da was anderes oder wird zitiert, ja. Einer trage des anderen Last. Genau das Gegenteil. Ah ja, siehst du, man lernt nie aus. Wer war das? Und eine chinesische Parabel, darf man auch mal zitieren, die sind ja auch nicht nur auf den Kopf gefallen, die sagt, es ist leicht zu tun, was man mag, wo man Lust hat, Bock hat. Es ist ja so der neue Dreif. Aber man muss und darf lernen zu mögen, was man tun muss oder was getan werden muss. Nochmal, es ist leicht zu tun, was man mag, aber man muss lernen zu mögen, was man tun muss oder getan werden muss. Im Zweifel nachfragen. Habe ich jetzt auch bei Thomas vor, so die Herzenshaltung, die Jesus gesehen hat. Wir sollten Gott nicht fragen in Sachen, wo es eigentlich schon klar ist. Wir sollten Gott nicht fragen, wo er schon so klar geredet hat und wir es eigentlich wissen. Und das hat Jesus auch den Pharisäern vorgeworfen, die ja praktisch damit ausgezeichnet haben, dass er die Dämonen durch den obersten Dämonen, den Beelzebub, austreibt und dann gesagt hat, ihr begeht die Sünde wieder den Heiligen Geist, also der wird auch nicht vergeben, weil ihr wisst genau anders. Nein, aber ich weiß es aus dem eigenen Leben, wir kommen manchmal in gewisse Situationen, da wissen wir eigentlich nicht mehr links noch rechts. Da wissen wir es wirklich auch nicht, wie wir aus der Nummer rauskommen, wir sind einfach verzweifelt. Ja, deswegen auch diese Deklarierung Thomas der Zweifler, ja. Er war verzweifelt, er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich verspreche dir, wenn wir hier ernstlich vor Gott kommen und ihn suchen, wird er uns nicht zurückweisen. Gideon, ist mir aufgefallen, der kriegt dreimal eine Bestätigung. Da kommt der Engel des Herrn und spricht zu ihm, wer er ist. Und er merkt, ist was Besonderes, übrigens Engel des Herrn ist sehr wahrscheinlich so die Ausleger Jesus, wenn er kommt im Alten Testament. Und er kommt zurück mit einem riesen Fest, bedeutet mir sagen, was ist mit Fleisch und Braten und alles. Und auf einmal kommt der Feuer vom Himmel und verzehrt diese Leibspeise. Und er sagt, boah, jetzt erkenne ich, du bist der Herr. Du bist der Herr, du bist Gott. Und dann bekommt er diesen Auftrag, nämlich sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei letztendlich zu befreien. Und jetzt sagt er, jetzt brauche ich aber Zeichen, dass es wirklich so ist. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Tau, dass erst nur Tau außenrum und nichts auf dem Fliesen umgekehrt ist. Und auch da bekommt er Bestätigung. David, übrigens, wenn du die Geschichte lest von David, immer wenn David Gott fragt, soll ich oder soll ich nicht, hat er Erfolg oder wird zurückgehalten, kriegt auf jeden Fall keine Klatsche. Und da, wo man nicht lesen, wo er nicht fragt, da gibt es oft eine auf die Mütze. Also wenn du dir nicht sicher bist, wir dürfen, also, und das meint das Herz, ja, dann frage Jesus, hey, was soll ich machen? Ich bin mir nicht sicher. Was ist mein Auftrag? Und wenn du keine Antwort kriegst, musst du nicht gleich im Bett liegen bleiben, 24 Stunden. Es gibt ja auch Tagewerk, ja. Aber dann bleibst du in dem, wo du bist und rechnest damit, wenn er was zum Sagen hat, dann sagt er es und er sagt es zur rechten Zeit. Er wartet manchmal sehr lange. Ich hatte das ja mal erlebt, habe ich auch, sage ich es nochmal, als ich einen lieben Menschen verloren hatte im Jüngerkreis, im Bekanntenkreis, wo ich dann eben die Antwort bekommen habe eines Tages und eben auch jemand wieder gesehen habe, wie er jetzt ist und wo er jetzt ist. Phänomenal. Meine liebe Frau hat mir gestern ein Bild gezeigt von jemand, der gläubig ist, damit auch sehr flächend hausieren gegangen ist und wahrscheinlich immer noch geht, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so vollmundig, und der viel ungute Sachen angerichtet hat. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich mehr wie wir alle zusammen hier in diesem Raum. Und nicht erst bevor er Christ war, sondern während seines Christseins und Glaubens an Jesus viel Böses getan hat. Unter anderem auch an meine Kinder. Der jetzt, es war schon 2021, im Rollstuhl sitzt, weil man ihm ein Bein abnehmen musste. Und mich hat so ein tiefer Schmerz getroffen. Mir hat es trotz allem, wo ich weiß, da wurde wirklich viel gelogen, Lug und Trug und böse Dinge gemacht. Mich hat es nicht gefreut, ganz ehrlich. Mich hat einfach ein Schmerz getroffen und gesagt, Mann, Jung, wann verstehst du, dass wenn du dich vom Schirm des Höchsten entfernst, was passiert? Und das ist nicht Gott, der ihm das Bein abgeschnitten hat oder was weiß ich. Es gibt einfach Situationen, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wird sicher wohnen. Ja, aber wenn du halt nicht mehr drunter bist und nur Blödsinn machst, dann darf man sich nicht beschweren. Also, nachfragen. Aber dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist natürlich der schwierigste Punkt. Dem Gehörten folgen. Das hat die Person leider nicht gemacht. Da habe ich die Situation, wo der Thomas eben auch Zwilling genannt sagte, sondern wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Thomas war bereit, mit Jesus zu sterben. Das war nicht nur der Herr gesagt. Erwarte nicht von anderen, das zu tun, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Erwarte auch nicht, dass erst so und so viele andere da mithelfen müssen, um das zu tun, was der Herr dir gesagt hat. Sollten Helfer notwendig sein, wird er dir die Notwendigen zur Seite stellen. Und auch da gilt das Prinzip, aus 22.000 können auch durchaus mal 300 werden, wie bei Gideon. 22.000 waren einfach zu viel. Wer hat Furcht? Da waren es nur noch 10.000. Dann gab es eine kleine Umtrunkübung am Wasser. Und nur die getrunken haben, praktisch wie ein Hund und so praktisch Liegestützenform wahrscheinlich. 300 hat er mitgekriegt für den Auftrag, um ca. 100 bis 150.000 zu besiegen. War für Gott kein Problem. Ich hatte gerade ein Negativbeispiel, was passieren kann, wenn es ein Memmer nicht hört. Die Bibel, vor allem in gravierenden Dingen, die Bibel ist voll von Beispielen über den Segen derer, die um Jesu willen Ballast hinter sich lassen. Jesus sagt, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat oder aufgeben wird, wird jetzt und in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Unglaublich. Wenn auch mitten unter Verfolgungen, also dieser bekannte Versenstich, der bleibt erhalten. Und in der zukünftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Ihr Lieben, es lohnt, wenn dir Jesus etwas aufs Herz legt, es zu tun. Und er überfordert dich nicht. Man hat ja den bekannten Vers, Jesus befähigt nicht die Unvermögenden, sondern Unterson, helfet mir geschwind. Genau, Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Unfähigen, die Berufenen. Er macht uns fähig fürs Reich Gottes. Für das, was niemand anders tun kann, zumindest keiner, der ihn nicht angenommen hat. Also, ich fasse kurz zusammen. Mein Auftrag ist, und das ist sicher kurz zusammengefasst, da gibt es oft auch ein paar Zwischenstufen, aber mal für heute so viel, an Jesus Christus, den wahren Gott, zu glauben, zuhören und abwarten, wenn du dir nicht sicher bist, nachfragen und der wichtigste Schritt, dem Gehörten folgen und zu glauben, dass du reichlich Segen ernten wirst. Ich ermutige euch zum Gebet, ich ermutige euch aber auch, und da fasse ich nochmal die Ansage vom Samuel auf, am nächsten Samstag zu kommen. Wir wollen nicht nur in Anführungszeichen euch mitteilen, auch unsere Lobpreiser, warum Lobpreis gemacht wird, warum sie eigentlich hier gerne musizieren, warum sie das für wichtig halten, warum wir singen, was ist Lobpreis, warum ist es auch gut, wenn wir als Gemeinde Lobpreis machen, sondern es geht ja auch um einen prophetischen Dienst. Wir trainieren ja als Gruppe circa alle 6 Wochen und es werden viele oder einige von uns da sein, um auch euch zu dienen, die ihr da kommt. Und ich bin mir sicher, wir werden einen starken Vormittag haben und vor allem soll es auch darum gehen, gerade wenn du Fragen hast, wenn du irgendwo unterwegs bist, dass wir dir dienen, für dich beten und womöglich setzt der Gott etwas frei, was du schon ganz zaghaft in deinem Herzen hast und dir nicht sicher bist. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, dass du es wirklich gut mit uns meinst und dass du uns segnen möchtest, dass du uns wirklich reich beschenken möchtest, auch Dinge wieder erstatten möchtest, die wir um deiner Sache willen losgelassen haben oder womöglich auch loslassen mussten. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst, Jesus, und dass du da, wo Unklarheiten sind, wo Fragen sind, dass du weiter arbeitest an Antworten und wo nötig auch an Zeichen, wie bei Thomas, dass der Groschen fällt, dass Glaube wächst, dass Ermutigung stattfindet, Jesus. Komm du mit deiner Liebe, komm du mit deiner Kraft. Du weißt, wo wir Zweifel haben, du weißt, wo wir zaghaft sind, vielleicht Dinge zu tun, die wir eigentlich spüren, dass wir sie tun oder lassen sollten. Schenk du Gnade, Herr. Und ich bete, Jesus, dass jeder wirklich diesen speziellen Auftrag, den er von dir hat, hier in dieser Zeit, in dieser Welt, erkennt und geht. Danke, Jesus. Amen, Julia.